Wir feiern miteinander im Namen von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ganz am Anfang heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und der Psalmbeter sagt: Du Gott hast mich gebildet im Mutterleibe, und ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich tue gerne so verschiedene biblische Zeugnisse und Realitäten und Worte irgendwie in Dialog bringen. Und da haben wir so einen Anfang, wo auch immer der war und wie, aber da ist es wüst und leer und feister. Und irgendwann, wenn man ganz weit in die Zukunft schaut, wie weit auch immer, wird es wieder so sein. Unbestritten, wüst und leer und finster. Dazwischen, da freut sich der Psalmbeter, dass Gott ihm sein Leben geschenkt hat, dass er selber so wunderbar gemacht ist und auch die ganze Schöpfung drumherum. Seit ein paar Jahren gilt der September in der kirchlichen Agenda so ein bisschen als Schöpfungszeit. Und da braucht es immer ein Motto. Für das Jahr ist das Motto: Fürs Klima hoffen heisst handeln. Die Hoffnung, die ist aber in der Krise, das schreiben die Motto-Macher gerade selber, und das Handeln dementsprechend auch. Zwar bringen mir den Kindern bei, dass sie den Abfall sollen separieren sollen. Und zwar gibt es ein Paar, das sich bemüht, ihre persönliche Umweltbilanz zu verbessern. Aber beim Blick in die weite Welt muss man sagen, ja, der grosse Hebel, also die Hebel, die wirklich entscheidend bewegt wird, die liegen im Bereich von der Wirtschaft, von der Forschung, von der Politik. Und dann eben nicht einmal unbedingt auf der Ebene von Stadt, Kanton und Land, sondern auf globaler Ebene. Und da ist die Hoffnung schon ein bisschen in der Krise. Schön, dass wenigstens der Psalmbeter sagt: Du Gott, du bist meine Hoffnung, meine Zuversicht von Jugend an. Und so werden wir singen miteinander: Sollte ich meinem Gott nicht singen, Sie sehen es beim Lied 724, Strophe 1, 5 und 6.
Thank you.
Wir sammeln uns zum Lobgebet. Ewiger Gott, wir danken dir für all das, was uns staunen lässt, was uns Freude schenkt in dieser Welt, in der Natur und auch mit den Menschen, die wir mitten unterwegs sind. Lass uns sehen, was da ist. Lass uns sorgfältig sein. Lass uns liebevoll sein mit unseren Geschöpfen, mit Geschöpfen und mit der Schöpfung. Du begleitest uns durch alle Jahre, durch alle Zeiten. Danke dafür, durch die Guten und die Schlechten. Du bist bei uns. Und so danken wir dir auch, dass wir jetzt hier in Freiheit und Frieden zusammenkommen dürfen, zum Hören, Beten, Singen. Amen. Ja, in unserer biblischen Tradition, da haben wir beides. Also wunderbares Lob von der Schöpfung. Wie schön, was Gott da alles so gemacht hat. Davon hören wir gerade ein bisschen aus dem Psalm 104. Und dann hören wir aber auch von den Zeichen von der sogenannten Endzeit, wo alles, was so wunderbar gemacht ist, bedroht und zum grossen Teil zerstört wird, wo nur ganz wenig Menschen werden entkommen. Dafür hören wir aus einem Beispiel vom Matthäus-Evangelium. Zuerst jetzt aber der Psalm. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler, zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes und Wildesel löschen dort ihren Durst. Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze, zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein täglich Brot gewinne. Und er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, und Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Da ist also Gott so wie ein grosser Gärtner oder Parkwächter und der schaut, dass da alles schön und gut ist. Und dann, in einem ziemlichen Kontrast aus der Endzeitrede von Matthäus, wenn aber diese Zeiten dann anbrechen, dann sollen die in Judäa in die Berge fliehen und wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe oder an einem Sabbat. Denn es wird dann eine Bedrängnis geben, wie es noch keine gegeben hat vom Anfang der Welt bis jetzt und wie es auch keine mehr geben wird. Und würden jene Tage nicht verkürzt, es würde kein Mensch gerettet werden. Um der Erwählten willen aber werden jene Tage verkürzt werden. Sogleich aber, nach der Bedrängnis jener Tage, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Mächte des Himmels werden erschüttert werden. Und wie der Blitz im Osten zuckt und bis in den Westen leuchtet, so wird dann das Kommen des Menschensohnes sein. Ja, das ist schon ziemlich düster. Die Hoffnung kommt auch ein bisschen in die Krise. Aber beim Singen heben wir uns jetzt lieber nochmal am Psalm und singen das Lied 98, Du meine Seele singe.
meine Seele singe wohle.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass alle von uns einen Blick haben für die Schönheit, für das Gute in dieser Welt. Das eine ist so unfassbar schön, dass einem gerade das Herz aufgeht und die einen können richtig zerfliessen in dieser Schönheit. So geht es mir immer wieder auch und ich leide auch immer wieder ein Stück mit, wenn irgendwo nah oder fern ein Teil von dieser Natur zerstört wird. Und wenn die Lebewesen dann, die Kleinen und die Grossen, leiden. Und dann setze ich der Schöpfungsliebe heute ganz bewusst die Endzeitperspektive mal entgegen, wie wir sie vorhin gehört haben. Es ist also ein bisschen vielschichtig, ja, vielleicht wird es auch ein bisschen länger, schon mal als Vorwarnung. Also mit dieser Ankündigung vom Ende dieser Weltenzeit, damit werden ja nicht alle unter uns die gleichen Erfahrungen haben. Die einen finden, was sie da hören, was soll das? Das können sie nicht recht einordnen. So fremd ist die Denkweise dem, wie man heute denkt. Und es passt auch nicht so recht zu dieser Vorstellung vom gnädigen und barmherzigen Gott. Andere unter uns, die kennen die Vorstellungen von der Endzeit und vom jüngsten Gericht sehr gut. Vielleicht haben sie sich in einer Bibellesegruppe damit befasst oder in einem Hauskreis. Oder sie sind von Predigern, zum Teil an der Haustür oder auf der Gasse, damit konfrontiert worden. So nach dem Motto, kehr noch um, bevor es zu spät ist. Denn nur wegen der Erwählten werden die Tage verkürzt und nur die werden gerettet. Also du musst so leben, dass du eben erwählt wirst. Und bist du parat, wenn der Herr dann wiederkommt? So bin ich schon ein paar Mal gefragt worden. Und ich weiß es nicht. Also im biblischen Buch von der Offenbarung wird ja dann auch noch angekündigt, es gäbe ein tausendjähriges Reich, wo der Satan, der Teufel, quasi gefesselt ist. Und in diesem tausendjährigen Reich ist dann alles super und in Frieden und schön, so wie es eigentlich sein sollte. Aber dann wird er noch mal kurz losgelassen, der Satan, sozusagen für einen letzten Test der Gläubigen, bevor nach einer grossen Schlacht er und alle Bösen in alle Ewigkeit in die Hölle verbannt und versorgt und entsorgt werden. meine, wenn ich das heute jemandem erzähle, so im Alter, irgendeinem Student oder eine Studentin, also die schüttelt den Kopf, oder? Aber für die Menschen in der Antike sind so Vorstellungen nicht allzu fremd gewesen. Die ganze Welt war voll von Sachen gewesen, wo man in keiner Weise sich hätte erklären können. Und so hat man in allem, was passiert, eine Kraft gesehen, entweder von Gott oder von Dämonen. Denen, die privilegiert waren, denen waren solche Zukunftsbilder Warnungen. Auch euer Stolz wird gebrochen werden. Denen, die gelitten haben unter der Ungerechtigkeit und unter den Machtstrukturen, denen sind die Zukunftsbilder vielleicht auch ein bisschen Trost gewesen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben und am Ende, mal am Ende wenigstens, wird Gott seine gerechte Herrschaft aufrichten. Aber dass die Jetzt-Zeit, die Epoche, irgendwann einmal wird vorbeigehen, da war man sich sicher gewesen. Ein bisschen staune ich darüber, dass es heute doch auch Menschen gibt, wo die Bilder und Vorstellungen eins zu eins teilen. Als junger Zephi-Leiter bin ich in Ausbildungskurs älteren, gut ausgebildeten Zephi-Leitern begegnet, die fest davon überzeugt waren, dass spätestens Ende der 80er Jahre die Endzeit anfängt. Und das können wir anhand von biblischen Zahlen, prophetischen Vorhersagen mit logischem Kombinieren können wir das herauslesen. Und es hat eine ausführliche Literatur auch dazu gegeben, die man uns empfohlen hat. Ich habe das nie geglaubt, nur schon, weil die gleichen Rechnereien in regelmässigen Abständen durch die Jahrhunderte immer wieder stattgefunden haben und werden. Und als ich dann gelernt habe, wie die biblischen Bücher entstanden sind, habe ich die Vorhersagen sowieso nicht mehr eins zu eins so verstehen. Aber die Vorhersagen, die haben etwas Bedrohliches. Ein Bedrängnis wird kommen, wie es noch keine vorher gegeben hat und keine danach wird geben. Da kann ja jeder nur hoffen, dass er bis dann nicht mehr am Leben ist. Denn das schlimmste Bedrängnis hat es ja vor der Zeit von Jesus wirklich schon gegeben. Und aus heutiger Sicht ist es noch bedrohlicher, denn seither ist ja noch viel Schlimmes passiert. Und jetzt soll denn noch das Schlimmste kommen. Ja, die einen sagen, die Rede von der Apokalypse, die hat in erster Linie etwas Tröstliches. So quasi, zum Glück vergeht die alte Welt mit all ihren Strukturen, die so viel Leiden und Unrecht produzieren. Zum Glück. All das Böse wird sich zwar noch mal gewaltig aufbäumen und sehr viel Leid verursachen, sogar Sonne, Mond und Sterne und Mächte vom Himmel kommen durcheinander. Aber dann wird alles gut und Gott regiert in Ewigkeit. Dein Reich wird gekommen sein. Ich sehe den Trostgedanken, wenn ich das so höre, schon so leicht durchschimmern. Aber man muss schon einen weit gefassten Lebensplan haben und eine grosse Leidensbereitschaft, um nicht zuerst einmal zu verzweifeln, bevor man dann vielleicht getröstet wird. Ich stelle mir gerade so den jungen Menschen vor, der in die Berufswelt eintaucht und der sich etwas aufbauen will. Ich stelle mir den Kindergärtler vor, der mit grossen Augen seine Welt entdeckt und sich jeden Tag freut an all dem, was da klingt und was da so ist. Oder das Liebespaar, das hofft, dass seine Zweisamkeit nie endet und dass sie eine lange gemeinsame Zukunft haben. All so menschlich natürliche Pläne werden Makulatur. Werfen sie weg, vergessen sie, bald kommt die Endzeit. Für mich, und ich bin überzeugt, dass es für viele andere auch so ist, hat die ganze Endzeitgeschichte vor allem etwas Bedrohliches. Das heisst so ein bisschen, wenn ihr nicht recht lebt und euch nicht dem richtigen Gott anvertraut, ja, wenn ihr nicht parat seid, nötigenfalls euer Leben für euren Glauben zu lassen, dann geht ihr in den Wirren der Endzeit unter und noch schlimmer, werdet ihr in Ewigkeit verloren sein. Das heisst es ziemlich klar. Und an diesem Punkt sind wir mit einem ganz anderen naturwissenschaftlichen Hintergrund, ohne dass da ein Gott müsste eingreifen müsste, wie der ganze unserer modernen Zeit, bei dieser ganzen Sache mit dieser Schöpfung. Wenn ihr nicht euren Lebenswandel ändert, dann wird das nichts mit eurer Zukunft auf diesem Planet. Und die Stationen auf dem Weg zum Ende von allem Leben, die werden nicht besser ausfallen als die Horrorszenarien von Matthäus. Ganz sicher nicht. Auch die schleichende Zerstörung vom Planet, die wird zu gewaltigen Völkerwanderungen und Kriegen führen, wie sie die Menschheit noch nie gekannt hat. Es wird ja nicht einfach nur ein bisschen wärmer und man muss ein paar Ventilatoren mehr ins Zimmer stellen. Zwar werden nicht gerade Sterne vom Himmel fallen, aber der Himmel wird sich verdüstern. Jetzt hat auch die offizielle Kirche schon vor 40 Jahren gemerkt, dass sie nicht nur schöne Schöpfungslieder darf singen. Ja, warum eigentlich? Jedenfalls hat sie im 83 in Vancouver eine ökumenische Konferenz gehabt, also ohne römisch-katholische Kirche, die machen da nicht mit. Aber dort bei dieser ökumenischen Konferenz in Vancouver, dort hat man beschlossen, dass die Bewahrung der Schöpfung eine zentrale Aufgabe der Kirche sei. Und so hat es dann auch in der Schweiz den Arbeitskreis gegen Kirche und Umwelt. Und wir in Wädischwil freuen uns inzwischen auch am grünen Gürtel. Vom Glauben her, den Umweltschutz zu begründen, ist nicht so einfach, wie man könnte meinen. Denn Umweltproblem hat es in biblischen Zeiten nicht gegeben. Und darum ist Ökologie in der biblischen Überlieferung genauso wenig Thema wie Genmanipulation oder Atomkraft. Es wird dann meist, ich finde zu Recht, mit dem alleinigen Besitzanspruch von Gott argumentiert und mit dem Liebesgebot. Also wie es im Psalm heißt: die Erde ist des Herrn. Das heißt, die Welt, das ganze Universum gehört Gott. Und so ist der Kosmos unverfügbar für uns. Wir sind eigentlich einfach Gäste, die grosszügig bewirtet werden in dem, wo Gott gehört. Aber so wie ein Gast die Wohnung, wo er zu Gast ist, nicht sollte verwüsten, so sollten wir eben auch nicht die Welt von Gott zur Wüste machen. Und will mir, wenn wir so leben, wie Gott das von uns möchte, wenn er das vorgesehen hat, will mir dann nicht nur Gott lieben, sondern auch unsere Nächsten und uns selber. Darum werden wir mit den Ressourcen so umgehen, dass es eben für alle langt. Auch für die, die sich nicht so gut wehren können, für die sich nicht so viel kaufen können und auch noch für die nächste Generation. Das ist natürlich nicht so. Und das war noch nie so gewesen. Das hat bestenfalls in einer Sippe funktioniert oder unter einer starken sozialen Kontrolle oder bei ganz wenigen, ganz idealistischen Einzelpersonen. Und auch die gute alte Zeit war diesbezüglich nur alt gewesen, aber nicht gut. Befragungen in der Abflughalle von unserem Flughafen, die haben deutlich gezeigt, dass viele Menschen sich schon bewusst sind, was sie mit ihrem Verhalten bewirken. Aber die meisten geben ganz offen und ehrlich zu, dass ihnen ihr persönliches Vergnügen im Moment einfach wichtiger ist als eine Einschränkung, ein Verzicht, der zudem noch ein bisschen eine unbestimmte Auswirkung hat. Und wo die Reichen, die mit ihrem Privatjet für ein verlängertes Wochenende auf der Insel Sylt gelandet sind, von einem Reporter auf den CO2-Ausstoß angesprochen werden, da haben die einen einfach ein breites hämisches Grinsen übrig und die anderen der Hinweis, dass es noch ganz andere Probleme gäbe und dass man zuerst mal in China müsse anfangen. Gut, uns hat man früher gesagt, du musst zuerst mal bei dir anfangen, ganz klein. Wenn dann jeder in seinem kleinen Bereich, das kennen Sie wahrscheinlich auch, oder? Wenn jeder sein Ding macht, dann bewirkt das irgendwann etwas Grosses. Gut, ich sammle immer noch Aludeckel bin beim WWF und fliege fast nie. Aber wenn ich ehrlich bin, genützt hat es nichts und es wird auch nichts nützen. Die deutsche Star-Autorin Julie C., die sagt gestern im Tagi-Magi, man soll im Blick auf die apokalyptische Prognose nicht narzisstisch werden und meinen, man könne egozentrisch die Welt retten. Die Frage, was für Klamotten jemand in Berlin oder Zürich trägt, entscheidet nicht über die Zukunft des Globus. Wir sollen beim Weltretten nicht unsere Egos aufblähen und man soll nicht moralisch überlegen sich fühlen, weil man im Bioladen einkauft. Die einfachen Menschen, die mit dem Auto im Discounter einkaufen, haben vielleicht am Ende sogar den besseren CO2-Abdruck, weil sie ihre Ferien, wenn überhaupt, ganz in der Nähe verbringen und notgedrungen bescheiden leben. Ja, im Rückblick auf die letzten 40 Jahre muss man ernüchternd feststellen, dass die grossen Impulse zur Bewahrung der Schöpfung nicht von der Kirche ausgegangen sind, noch von der Masse der Christen. Wenn überhaupt etwas passiert ist, dann ist es von der Wissenschaft und Forschung gekommen, und die hat dann können forschen, wenn Politik und Wirtschaft die Rahmenbedingungen gegeben haben. Zu meinem damaligen Entsetzen, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich muss sagen, nicht ganz zu Unrecht, hat mich ein freikirchlicher Prediger darauf hingewiesen, dass die Schöpfung gar nicht zur Bewahrung bestimmt sei, sondern zur Vergänglichkeit. Und in dieser Konsequenz hat er auch gelebt. Alles ist eitel und vergänglich, alles. Du Gott aber bleibst. Wie auch immer man sich das mag vorstellen, du bleibst und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Mir persönlich ist das zu selektiv, aber so steht es in der Bibel. Auch die Schöpfung also ein vergänglicher Verbrauchsartikel. Denn selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass es der Menschheit würde gelingen, den selbstverursachten Kollaps von unserem Planet aufzuhalten, und wenn die Erde dann noch das Glück hätte, während der nächsten Jahrhundertmillionen nicht von einem Komet getroffen zu werden, selbst dann ist ziemlich klar, dass unsere Sonne, die jetzt etwa in der Halbzeit von ihrer Lebensdauer ist, dass die in einer Milliarde Jahren so hell und warm wird, dass auf der Erde ein absolut unbewohnbares Wüstenklima wird sein. Wie auf der Venus. Da geht es dann nicht mehr um 1, 2 oder 3 Grad. Auf der Venus ist es 400 Grad heiß. Und danach wird die Sonne, die jetzt ein sogenannter gelber Zwerg ist, dann wird sie ein roter Ries und dann wird sie Merkur, Venus und Erde in sich einschliessen und dann zieht sie sich nochmal zusammen zu einem schwarzen Zwerg und verbringt so ihre letzten alten Tage. Gut, was macht man jetzt mit dem, oder? Das ist schon noch ein bisschen weit weg und gleich einmal wird es so sein. Gerade ist ein neuer, kleiner Erdenbürger auf die Welt gekommen. Er hatte eine sehr schwere Geburt gehabt, weil er sich bei der Geburt die Hände vor die Augen gehabt hat. Da ist er nicht rausgekommen. Und sein Vater, sehr ein feinfühlig, sorgfältig, liebevoller Mann, der sagt, ich kann das verstehen. Dass er nicht hinschauen will. Ja, was erwarten die jungen Menschen in dieser Welt? Die Kinder, die da relativ unbeschwert aufwachsen dürfen, sie entdecken, sie staunen, sie lernen, sie sorgen, sie lieben, bis ihnen die Augen aufgetan werden, bis sie erkennen, was mit dieser Welt läuft und mit all ihrer Kreatur. Und ich sehe so manche Konfirmandin und manche Konfirmand vor meinem inneren Auge, wie sie nach dem Geografieunterricht, wo sie all die Zusammenhänge gelernt haben, richtig erschüttert gewesen sind und ein bisschen destabilisiert. Desillusioniert auch. Weil sie gesehen haben, wie ernst die Lage ist. Dass die Menschheit weit davon entfernt ist, die nötigen Rettungsmassnahmen einzuleiten. Und wenn das geschieht, und es geschieht heute und morgen und immer wieder, und ganz viele von unseren jungen Menschen tragen die Erfahrung in sich drin, auch wenn man es von außen nicht so merkt, Aber wenn das geschieht, dann gibt es neben dem Verschrecken immer auch ein grosses Trauern und nebenan auch immer ein bisschen ein inneres Sterben. Da stirbt ein Stück Hoffnung und ein Stück Vertrauen. Die einen versuchen dann voll verzweifeltem Idealismus zu retten, was vielleicht gar nicht mehr zu retten ist. Andere resignieren, geben auf und wieder andere sagen, ja gut, wenn eh nichts zu machen ist, dann hole ich mir jetzt wenigstens noch alles, was noch geht. Schöpfungszeit, so wunderschön ist das alles. Und dann das Ende der Zeiten, so gewiss kommt das auf uns zu, früher oder später. Und dazwischen, in dieser Zwischenzeit, da leben wir. Und wahrscheinlich noch bevor die ganze Weltenzeit zu Ende geht, geht unsere persönlich private Erdenzeit da zu Ende. Auch wir werden sterben, wahrscheinlich, auch wenn es um die einen sehr schade wäre. Aber wir werden loslassen, all unsere Kämpfe und Krämpfe, all unsere Freuden und Leidenschaften, auch unsere Zeit wird an ein Ende kommen. Ist das Trost? Ist es Bedrohung? Kommt ganz darauf an, wie der Weg wird sein bis dann. Und was danach kommt. Eine Hölle, ein Nichts, eine Verwandlung in eine ewige Welt. Wie sie echt das sehen, was sie dazu denken, wie sie echt damit umgehen. Das wird ganz verschieden sein. Selbst da in unserer kleinen Gemeinschaft, in diesem kleinen Kirchenschiff. Und so verschone ich sie jetzt von meinen persönlichen Strategien und Tipps und schließe mit dem Psalmbeter und dem Motto von dieser Schöpfungszeit. Denn du, mein Gott, bist meine Hoffnung, meine Zuversicht von Jugend an. Und für diese Welt hoffen heißt handeln. Amen.
Thank you.
Heute haben wir keine Abkündigung von Menschen, die gestorben sind, sondern von zwei Paaren, die sich haben lassen trauen, die ihre Liebe gefeiert haben in einer kirchlichen Trauung. Und zwar haben sich gestern trauen lassen, die Regula und Rudi Zaug-Bachmann und Chiara und der Michi Rusterholz Zeugin. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe ist, ist in Gott und Gott ist in ihm. So wenn wir miteinander beten und dann auch Gott, unser Vater, miteinander beten. Anschließend singen wir Nada de Turbe, nichts soll dich ängsten. Wir singen das dann viermal. Das habe ich falsch geschrieben. Nicht Spanisch, Deutsch, Spanisch, Deutsch. Genau. Spanisch, Deutsch, Spanisch, Deutsch. Wenn Sie mögen, so stehen Sie doch fürs Gebet, fürs Unser Vater und fürs Lied auf. Grosser ewiger Gott, du kennst uns, jede und jeden, mit unserer Geschichte. Mit allem, was uns freut und allem, was uns sorgt. Lass uns darauf vertrauen, dass wir nicht allein sind auf unserem Weg. Lass uns immer wieder hoffen. Und lass uns Kraft finden, die uns handeln lässt, so wie es gut ist, für uns und für die Welt und so wie es sinnvoll ist. Du begleitest uns als Einzelne und du begleitest uns als Gemeinschaft. Und manchmal sehen wir nicht so recht, wo und wie. Lass uns die Zeichen sehen, die du uns schickst. Lass uns damit rechnen, dass du da bist. Und so beten wir jetzt, wie du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nada de turbe, nichts soll dich ängsten.
Thank you.
Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Mitteilungen als das letzte Mal. Wir haben heute schönes Wetter und darum sind Sie nachher herzlich eingeladen zu der Wunderbar, die hier vor der Tür steht. Herzlichen Dank denen, die sich hier engagieren. Am Montag um 2 dürfen Sie zur theologischen Gesprächsgruppe ins Kirchengemeindehaus kommen. Ab der 14:30 steht dann im Rosenmattpark wieder unsere Wunderbar, wo man sich begegnen kann. Um 15:45 ist der Kolibri Mäntigsclub. Du bist einzigartig. Und am Abend, um 7 ist die Meditation am Montag, ja, am Mäntig, hier in der Kirche. Am Dienstag trifft sich um 9 die Lismengruppe im Kirchengemeindehaus. Und am Abend, um 7 ist die Pop-up-Stubete. Das ist so fast wie Singen am Lagerfeuer für Erwachsene, aber nicht am Lagerfeuer, sondern im Kirchengemeindehaus. Ein neues Angebot von Markus Alter und dem Kaspar Nötzli, das von einmal stattgefunden hat und wo glaube ich, noch recht lässig angefangen hat. Am Mittwoch, um 13:30 ist der Mahltreff im Kirchengemeindehaus. Am Morgen schon um 9:45 der Gottesdienst im Wohnzentrum Fuhr. Am Donnerstag, um 7:45 die Erfrischung im Kirchengemeindehaus. Und dann singen mit den Kleinsten, wo wieder neu angelaufen ist, jetzt mit der Rebecca, auch 3 Gruppen, wo eben die Kleinen mit ihren Eltern können singen. Am 17.12. ist im Vögele Kulturzentrum Pfäffiken die Ausstellung Humor, die man zusammen kann besuchen kann. Am Freitag, um 9 Uhr, ökumenische Frauen zum Morgen mit dem Thema «Ist Essen ein Religionsersatz?». Ja, klingt auch spannend. Und am Freitag am 6. und dann auch am Samstag auch nochmal ein Jungleiterkurs 13+, zusammen auf Kurs. Am Samstag 8:45 bis 4 Uhr Themenwanderung Robert Walser. Und am Sonntag ist dann der Taufgottesdienst im Rosenhofpark mit der Harmonie. Sie sehen, da ist einiges, vielleicht spricht Sie etwas an oder vielleicht kennen Sie jemanden, dem Sie etwas weiterempfehlen können. Und die Kollekte heute ist bestimmt für Nummer 143, für die dargebotene Hand. Ja, und jetzt dürfen wir nochmal singen. Und vielleicht haben Sie schon gemerkt, Dona Nobis Pacem, das ist ein bisschen mein Lieblingslied, das singen wir jetzt nochmal und dann auch im Kanon. Und dann empfangen wir den Segen und wenn Sie mögen, so stehen Sie doch auch dazu nochmal auf. Unser Gott schützt, was dich lebendig macht. Er stärkt, was in dir will wachsen. Er behütet, was du weiterträgst und er bewahrt, was du loslässt. Unser Gott segnet dich auf deinem Weg durchs Leben. So geht mit seinem Frieden. Behütet euch.